Truck. Willkommen bei der Podcast der Bendy Truck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sitze ich dem 59-jährigen und sehr frischen Mimo gegenüber. Mimo steht für Michael Moser, ein sehr passendes Akronym, weil die Welt ja voller Michaels ist. Und auch in Eschen am SZU, wo das bekannte Hallenbad sich befindet. Michael Moser ist seit 35 Jahren dort Bademeister und ich würde gleich mit dem gerne starten. Wie ist es dazu gekommen, Michael?
Hallo erstmal. Ja, wie ist es gekommen? Ich habe früher eine Autospenglerlehre gemacht. Danach bin ich ins Militär und habe die Sanitätsausbildung gemacht. Anschließend nach dem Militär wollte ich nicht mehr zurück in die Autoindustrie und habe mich im Krankenhaus Feldkirch beworben und arbeitete dann in mehreren Stationen, also wie Narkosegipszimmer, Schockraum, Chirurgie, Station und am Schluss beim Krankentransport als Sanitäter und bin durch einen Zufall, hat man mir erzählt, dass im Hallenbad Eschen ein Bademeister gesucht wird und ich ja damals schon bei der Wasserrettung war und alle erforderlichen Sachen schon vorweisen konnte, habe ich mich blind beworben. Die haben mich ausgelacht am Schulamt oben. Am Personalamt war das noch damals.
Wieso haben sie nicht ausgelacht?
Ja, weil ich sie beim 9 Uhr Café gestört habe und ich bin reingeplatzt und habe gesagt, hallo, da bin ich. Und
dann, also, du hast dich persönlich vorgestellt?
Genau. Ich bin einfach reingeplatzt und habe gesagt, hallo, hier bin ich. Und dann schaut er mich an und sagt, und was ich wolle? Und sage ich, ja, ich stelle mich vor. Und sagt er, ja, für was denn? Und sage ich, als Bademeister. Und sagen sie, ja, da sind sie bedient. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn sie sich anders überlegen. Ich lasse mal die Unterlagen hier und habe mich verabschiedet. Dann wurde ich noch ein bisschen belächelt, wo ich gegangen bin. Und das war um 9 Uhr vormittags und um 11 Uhr hatte ich das erste Telefon. Dann hat man mich gebeten, dass ich nochmal hochkomme, ja, nach Vaduz. Und das habe ich dann gemacht, am Nachmittag.
Am selben Tag?
Am selben Tag. Und dann hat der Personalchef einen kleinen Tobsuchtsanfall bekommen. Wieso er das nicht wüsste und ich aber schon als Österreicher, dass ein Bademeister gesucht wird. Dann habe ich gesagt, ich möchte ganz bescheiden korrigieren. Es wird nicht einer gesucht, sondern zwei. Und dann hat der Bluthochdruck bekommen. Ja, und dann hat er gesagt, und von wem ich das weiß, dann sage ich auch in Anbetracht, dass ich keine Chancen haben werde, aber das werde ich nie preisgeben. Und dann muss doch meine Bewerbung so interessant gewesen sein, dass ich nicht hinausgefallen bin, obwohl es eine Blindbewerbung war. Und nach über einem Jahr der Aussondierung von 34 Personen habe ich den Zuschlag bekommen.
Das hat dann ein Jahr gedauert.
Über ein Jahr, weil es war 1990 war das ein Renovierungsjahr, da musste man die Technik umbauen da im Hallenbad Eschen und das nutzten sie dazu, früh genug einen Bademeister zu suchen und das dauerte über einem Jahr. Also über ein Jahr, bis ich den Zuschlag bekam. Und ja, keiner hat's geglaubt, ich schon. Alle bei mir zu Hause haben gesagt, nee, die nehmen der andere und hin und her. Und ich habe gesagt, nein, das kriege ich, das spüre ich. Das war so.
Okay, also du bist wirklich von dir überzeugt gewesen, hast absolut ein Ziel fokussiert und das dann erreicht.
Ich habe gewusst, was ich als Ausbildung habe, als Notfallsanitäter bei der Wasserrettung, alle Rettungsschwimmerstufen, die man machen kann. Ich war dann schon Einsatztaucher zu dieser Zeit mit dem Fließwasserretter, also die ersten Gehversuche im Wildwasser, da gab es noch gar keine Schulungen, europaweit nicht, habe ich mich halt vorgestellt. Und durch die handwerkliche Ausbildung vorher und die medizinische und das wassertechnische, jung, überhaupt nicht, wie sagt man da, arrogant mit den Lohnforderungen, ja, war ich immer noch im Rennen und habe es gemacht.
Und geblieben.
Und geblieben, ja, natürlich.
Ja, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, 35 Jahre. Im Moment wird gerade ordentlich renoviert, die Umkleiden.
Ja.
Diese Renovierungsarbeiten dauern noch bis Oktober.
20. Oktober ist veranschlagt, ja.
Genau, und das Hallenbad ist im Moment nur für Vereine geöffnet.
Nein, für Schulen.
Schulen.
Weil es gibt einen Lehrauftrag in Liechtenstein natürlich. Man wollte zuerst, dass man es komplett zumacht, damit die Bauarbeiten, weil es ist doch relativ laut am Anfang jetzt, dass niemand gestört ist und so. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist ein Riesendilemma, wenn die Schüler nicht mehr schwimmen können. Und dann haben wir das so weit mit unserer Chefin vorantreiben können, dass wir provisorische Garderoben gemacht haben, eine provisorische Dusche drin haben. Die externen Schulen kommen vom Schulhaus SZU herein, die Kindergarten kommen beim normalen Eingang herein in der Cafeteria und können direkt nach ins Bad. Also wir haben jetzt alles ermöglicht und der Lehrauftrag ist aufrecht und die Vereine, die können auch ihr Training abhalten. Mhm. Das macht Sinn für alle Beteiligten.
Und jetzt werden die Garderoben erneuert?
General saniert, ja.
Genau, aber sonst wird das dann ähnlich aussehen oder ich meine jetzt von der Einteilung her?
Komplett neu.
Komplett neu alles.
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Sentis Park, Alpamare kennt, das sind Uni-Garderoben, also du kommst rein, dann hast du deine 12, 13 Umkleideboxen, auch rollstuhlgerecht oder Familienboxen auch, hat man daran gedacht. Da gehst du rein, ziehst die Schuhe aus oder kannst du ganz umkleiden. Dann gehst du zu einem Spind und du könntest jetzt neben deiner Frau die Kleidung in den Spind, was vorher immer getrennt war, Frauen, Männer waren getrennt. Und es war schon ein Problem mit den Kindern. Dann hatte die Mama die ganzen Badehosen in der Tasche und der Mann nichts und es war ein Dilemma. Und in der letzten Zeit ist es immer wieder so gewesen, dass die Frauen das überhaupt nicht mehr interessiert hat und die sind dann bei der Männer rein. Umgekehrt ist ein Problem. Und wir haben dann die Frauen auch aufmerksam gemacht, dass es so auch ein Problem ist. Es geht gar nicht.
Und jetzt non-binäre Personen, die wird auch gedacht, oder?
Ja, die haben wir auch. Das ist hochinteressant. Die gehen dem Geschlecht zugeordnet in die Garderoben. Ja, bisher, jetzt ist es ja frei zugänglich. Also jetzt ist egal. Beim WC immer noch. Ja.
Immer
also
noch,
wenn jemand wirklich operiert ist, die verhalten sich auch nicht so gestört, wie darüber diskutiert wird. Mhm. Also wir haben Badegäste, die sich als Frau, ich sage jetzt nicht verkleiden, aber sind als Frau gekleidet. Die haben einen BH, das schaut aus wie Brüste. Die kommen wirklich mit klassischer Kleidung herein. Am Adamsapfel und an der tiefen Stimme erkennt man dann, dass es ein Mann ist. Und die sind bisher in die Männergarderoben gegangen. Auch Männer-WC. Und dann kommt er rein mit Shorts, T-Shirt. Und weil einer hat jetzt zum Beispiel doch noch einen jungen Burschen, so mit 8, 9 Jahren, dem war das wahrscheinlich zu peinlich und der Papa richtet sich danach. Und der Bub kann es, glaube ich, sehr gut annehmen, dass der Papa dass er gerne Frauenkleider anzieht. Wahrscheinlich ist da auch im Körper eine Frau. Ja, das, wenn man die Frau Pimbiel einmal anhorcht, das ist ein hochinteressanter Prozess, worum es dazu kommt im Mutterleib.
Mhm. Ja, das aber jetzt kommen wir sehr vom Thema.
Ja,
sehr, sehr spannend. Wir können schon in diese Richtung bleiben. In 35 Jahren ist einiges passiert. Du hast einiges erlebt. Was sind denn so die krassesten Erlebnisse eines Bademeisters?
Also grundsätzlich muss ich sagen, 35 Jahre Bademeister im Hallenbad Eschen, Gewäsche. Seht man das so, ja.
Ja, war das früher so?
Heute noch so.
Heute noch?
Ja,
also die Leute das wirklich
nutzen. Das Tröpferlbad, ja, genau. Heute noch. Das ist ja weit über 180 Jahre alt. Da geht man hin, um sich waschen zu können. Und bei uns ist es auch so. Wir haben, wenn Jahrmarkt ist, die Leute kommen rein, zahlen Eintritt, gehen duschen, gehen wieder raus. Wir haben Leute, die kommen. Das sind Liechtensteiner. Die kommen, die waschen, die schwimmen sich nicht und die gehen wieder nach Hause.
Nur zum Duschen quasi.
Nur zum Duschen, 6 Franken Eintritt, das war's. Das gibt es. Und auch ich habe das so gemacht, wenn wir 5 Wochen im Nenziger Himmel waren, ja, mit den Kindern. Und die liefen ja die ganzen 5 Wochen barfuß. Das sind ja richtig robuste Kinder. Und dann waren die natürlich, die haben auch dementsprechend ausgeschaut. Sie waren schon sauber, aber die Füße haben dementsprechend ausgeschaut. Und da muss ich jetzt schon gestehen, da sind wir zuerst hierher gefahren, 4 Stunden baden.
Das Klo hat dann
wieder gereinigt. Und dann waren sie sauber.
Okay.
Ja, aber das machen viele so.
Also okay, also bis heute.
Ja,
das ist das eine.
Bis heute. Und ich muss sagen, die wirklich diese 2,5, knapp 3 Millionen Badegäste, die ich in diesen Jahren hatte, waren fast zu 100% wirklich nette Menschen. Wirklich. Mhm. Ich meine, dieses halbe Prozent von speziellen Menschen.
Ausnahmen gibt es, ja.
Gibt es immer. Es gibt auch extreme Ausnahmen. Es gibt auch hormongesteuerte Ausnahmen, ja, wo denn.
Hast du also auch in flagranti erwischt?
Nö, nee, das nicht.
Das nicht.
Nicht so
okay.
Hormon, sondern Männergehabe. Du hast mir gar nichts zu sagen.
Okay, ja.
Dieses Löwengebrüll, wo nachher dann so als Katzenmiauen. Da musst du einfach geradlinig bleiben und sagen, okay, Hausherr sind wir. Und du tust genau das, was wir sagen. Und wenn du das nicht in diesem Rahmen machst, dann musst du gehen. Mhm. Und manche haben es dann auf die Spitze getrieben. Und ich jetzt persönlich musste in den 35 Jahren nur 3-mal die Polizei aufbieten, dass die dem Badegast dann halt noch einmal verdeutlicht haben, dass es so nicht geht.
Sprich am Sprungturm oder was waren
so
Situationen?
Letztens war das so, dass einer gemeint hat, er kann da fotografieren. Das ist ganz klar nicht erlaubt. Und ich wollte das Handy kontrollieren, weil die Fotos werden dann gelöscht. Es wird immer wieder fotografiert. Dann sagen wir es ihnen und es hat alle mit vollem Verständnis reagiert, nur dieser eine nicht. Und dann ging es gleich drum, er wollte mir drohen und hin und her. Und habe gesagt, ach, gut, ich erledige das Thema, du gehst jetzt nach Hause. Und der war aber mit der Familie da. Wollte er nicht gehen, sage, doch, du gehst jetzt. Und der hat sich so hochgeschaukelt und habe gesagt, ach, ich muss jetzt wirklich die Polizei, also die Exekutive dazu rufen. Und hat gesagt, ich soll doch machen, ne, auf Englisch. Und dann habe ich es gemacht und dann war auch für die Polizei eine neue Situation, weil die kennen uns ja praktisch nur als Landesbedienstete und nicht als, dass sie uns Schutz bieten oder unterstützen müssen. Ja? Weil wir regeln das eigentlich selber. Man sieht auch so wenig, wie die da waren, dass es wirklich, aber du hast vorher gesagt, was waren die extremen Situationen? Das waren denn schon die Lebensrettungen, die Reanimationen, die Schwerstverunfallten, was wir hatten. Also es gab's alles. Vom 3-Meter-Absturz, vom 1-Meter Sprungbrett, beim Federn abgerutscht und schwerste Schnittverletzungen, von Knochenbrüchen angefangen, ja, alles da. Früher hatten wir in der Umkleide, also in den Duschen und in der Umkleide, Boxen war das ein Glas, ja, ein rotes Glas, nicht Kunststoff so wie heute. Und wenn Jugendliche ihre Hormone halt wieder neu gereiht haben, ja, mit Raufen, mit Streiten, da sind schon einige Scheiben in die Brüche gegangen mit Schwerstverletzten. Also einmal hatte ich sogar 7 arterielle Schnittwunden bei 2 Jungs. Ja, da ging's dann echt, die waren Gott sei Dank schockiert. Ja, da habe ich sie gleich geschnappt und habe sie in das Sanitätszimmer und habe sofort Druck Verbände angelegt und dann habe ich immer wieder mit dem Wasserschlauch abgespült, zum Schauen, wo es nochmal rinnt. Und wo man dann alles gestoppt hat, ob wir die erste Rettung anrufen können. Also es hat ausgeschaut wie ein Schlachtfeld.
Okay.
Also das waren so die extremen Geschichten.
Ist das immer mit Jungs oder gibt es auch mit Mädchen oder Frauen solche Situationen?
Ja, Frauen, das sind die Abstürze vom 3 Meter. Okay. Wenn sie die Treppe runterrodeln, weil sie eine Leiter geht man so hinauf, ne, nach vorne.
Ja.
Und genauso geht man aber eine Leiter auch wieder hinunter. Eine Treppe, da kann ich nicht umdrehen, weil der ganze Fußplatz findet. Nur bei uns ist es halt eine Leiter und eine Leiter geht man halt auch so hinunter, wie man sie hinaufgegangen ist. Und Kinder machen da manchmal ganz heftige Erfahrungen.
Und ertrunken ist niemand.
Doch, aber alle überlebt. Also wir hatten mehrere Ertrinkungsunfälle, wurden alle früh genug erkannt, geborgen, reanimiert. Noch keinen Exodus.
Sehr schön.
Im Hallenbad, ja. Das soll auch so bleiben. Die Leute wissen das. Wir haben ja immer das Wasser, die Augen auf dem Wasser. Wir sind sehr genau, ja. Und wenn man das einreißen lässt, dann geht es 1 Monat, 2 Monate und du hast einen Sauhaufen da drin. Und unsere Badegäste bewegen sich immer um die 85.000. Jetzt haben wir die Kinder seit 2 Jahren mitgezählt. Wir kommen auf 100.000 im Schnitt, ja. Und das seit 1980, also eigentlich 81, ist der Schnitt gleich geblieben. Seit 2-3 Jahren haben wir jetzt auch die Kinderzählungen und das ist schon interessant. Also wir haben die 100.000 erreicht. Das ist ein Provinzbad und die Leute, die das schätzen, die kommen nach wie vor gerne zu uns und die anderen, die gehen sowieso in ein anderes Bad.
Das ist ein Bad, wo von mehreren Gemeinden zusammengetragen wird?
Nein, das ist ein bisschen anders.
Stimmt das nicht? Okay.
Ja, doch schon, aber nur zur Hälfte. Es ist ein Landesbad. Wir, die Bademeister, sind alles Landesangestellte. Wir sind dem Schulamt unterstellt. Macht auch Sinn da mit der angrenzenden Schule, ja.
Genau.
Die ganzen Lehrer drin und Schüler auch. Wir sind aber ein öffentliches Bad, das vom Land aus betrieben wird. So, jetzt ist die Standortgemeinde Eschen. Und Eschen profitiert sozusagen, jetzt Gänsefüßchen, ja, am meisten. Also das ist doch ein Aushängeschild.
Mhm.
Also Eschen kennt man ja ganz weit nach Österreich oder in die Schweiz hinein.
SZU-Bad.
Ja. SZU, Hallenbad Eschen, ja. Mhm. Und 60%, also ist so, 100% Kostenaufwand. 60% trägt das Land. Die 40% werden aufgeteilt, wieder auf 100%. Und da hat der größte Anteil zu entrichten von diesen 40%, wären das 60% die Gemeinde Eschen. Und dann wird das mit einem speziellen Prozenteschlüssel an die Unterländergemeinden aufgeteilt. Und da gibt es natürlich auch eine Betriebskommission. Ja? Und da haben auch die Lehrervertreter und die Gemeindemandatare haben da einen Sitz in dieser Betriebskommission. Geleitet wird es aber vom Land. Ja? Gerhard Hasler ist der Betriebskommissionsvorsitzender. Und da ist Bauamt dabei, da ist der Sport dabei. Da sind
spannend, ja.
Es ist richtig gut aufgeteilt, aufgeschlüsselt.
Und die Badegäste kommen aus der ganzen Region, würde ich sagen, oder? Schweiz,
also wir haben Dauerbadegäste von Lech zum Beispiel. Wir haben in der Corona-Zeit von Mannheim, München und Ulm Dauerbadegäste hier gehabt. Vor Straßburg sogar. Die sind extra hierher gefahren, weil Eschen nur in den ersten 8 Wochen geschlossen hatte. Und danach haben wir mit unseren Ideen, mit diesem Rotationsschwimmen, ja, mit diesem
die Autobahn.
So Hügel, dass man unten durchschwimmen kann. Und dann hast du wie auf der Autobahn, rechts schwimmst du hoch, links runter, kannst du immer unten durch. Das haben wir zweimal gemacht. Da konnten wir doppelt so viele Leute reinlassen, als wie das Gesundheitsamt das ursprünglich wollte. Mit dem Reservationssystem konnten wir
online,
alles,
ja, das war genial.
Ja, online konntest du reservieren. Und deswegen hatten wir Leute von Ulm, Mannheim. Eine Familie kam einmal in der Woche von Mannheim. Von Ulm kamen sie 3-mal, von München kamen sie 2-mal.
Und deshalb sind die Zahlen auch nicht so eingebrochen. Auch während der Pandemie
schon,
wahrscheinlich schon,
sind
oder?
Schon eingebrochen, aber nicht so heftig wie gedacht, ja, wie bei anderen Häusern, ja.
Was ist so der große Unterschied, wenn du jetzt die letzten 35 Jahre retrospektiv betrachtest? Hat sich da was grundlegend verändert?
Ja.
Sei es im Verhalten der Badegäste, manche schwimmen können und so weiter.
Ja, es hat sich viel verändert. Also die ganzen Vorgaben, die amtlichen vom Gesundheitsamt, die Hygiene. Also wenn ich mir überlege, wie wir in den 90er Jahren gereinigt haben, das war top. Immer noch besser als wir alle anderen. Aber wenn ich das mit heute vergleiche,
Welten,
also,
ne?
Ja, Welten, ja, ganz klar. Die ganzen Abklatsche. Also wenn wir haben ja mehrere tausend Quadratmeter Fliesenboden in den Garderoben, im Hallenbadbereich. Wir haben mehrere tausend Quadratmeter Glasscheiben innen, außen. Das wird wöchentlich gereinigt. Außen jetzt 4-mal im Jahr, aber innen alle 14 Tage. Und die Halle wird 14-täglich gereinigt, die Garderobe 14-täglich gereinigt und der Kernbereich, das heißt der Sprungturm und der vordere Bereich und die Duschen und der Föhnbereich ist ein Kernbereich, das wird jede Woche mitgereinigt. Okay. Ja. Und zwar chemisch. Wir holen mit der Chemie, mit meinen Kalken oder mit meinen Fetten. Das ist immer in gewissen Zyklen wird das gemacht. Das heißt, man macht es nicht einfach nur stur und starr, sondern man muss den Schmutz erkennen, man muss ihn riechen, man muss ihn sehen. Man läuft barfuß selber. Ein guter Bademeister läuft selber barfuß wie die Badegäste. Dann merkt er, wo es rutschig ist, wo es komisch ist. Man spürt es. Und dann schaut man das Ganze an und dann erkennt man, okay, jetzt im nächsten Zyklus müssen wir eine Entfettung durchführen, weil das verändert sich schon optisch. Oder na, da ist ein Kalkaufbau, wir müssen entkalken. Und da gibt es ganz spezielle Firmen, die nichts anderes machen als Industriereiniger für diese Bäder. Und da muss man auch dementsprechend, sind wir dann zu dritt 5 Stunden, sind wir dran, das zu reinigen und da, ja, also 2-mal umziehen, so schwitzt man. Weil das ganze Jahr Lufttemperatur von 30 bis 32 Grad.
Nicht zu vergessen auch der Lärmpegel dann, oder?
Bei der Reinigung nicht, da können wir die Musik aufdrehen.
Ja,
da ist ja niemand im Bad.
Sein,
ja, aber wenn die Badegäste hier sind, erreichen wir die 100 Dezibel schon.
Ja,
das ist schon. Und trotzdem, immer wieder die Wasseraufsicht, immer wieder die Leute animieren, bitte gehen Sie duschen. Ja, ich trage nur schnell die Sachen. Nee. Sie betreten die Halle, geduscht.
Da gibt's auch eine Fußdusche,
ja.
Das benutzen einige. Ist das gegen Fußpilz oder was hat das für einen Effekt?
Es ist so, da gibt es Fürsprecher und Kritiker. Wir wissen, dass das anhand dieser Nasszelle, also das Hallenbad und unsere Reinigungszyklen, dass man eine Flächendesinfektion, das ist dasselbe Mittel, wie wenn ich die Fläche desinfiziere oder diese Fußdesinfektion verwende. Das ist ein Kombiprodukt. Das ist schon in Ordnung, weil die Leute haben ja wirklich manchmal echt interessante Füße. Aber diese Fußdesinfektionsdusche ist eigentlich eher dafür, dass sich die Leute die Flusen der Socken aus den Zehen spülen.
Zwischen den Zehen.
Als wie, dass ich eine Desinfektion erwirken will. Ja. Aber einmal in der Woche, weil die Reinigung, die stimmt, die ist abgestimmt von der Halle, von der Garderobe, wird einmal in der Woche wirklich mit der Lanze eine Flächendesinfektion durchgeführt. Wenn man das Hallenbad Eschen kennt, kennt man die große Putzmaschine, die drin steht. Die verwenden wir täglich. Auch die kleine.
Ich habe dich heute früh darauf sitzen gesehen, ja.
Ja, ja. Die kleine, die wird auch täglich verwendet, aber am Abend. Das sehen die Gäste nicht mehr. Das ist für die Garderobe. Und da ist Desinfektionsmittel drin. Mhm. Und da werden die Hauptgehwege, also die Fußstraßen sozusagen, damit bearbeitet. Und aus dem Grund, wir machen ja wöchentlich Abklatschproben. Also das habe ich zu Hause nicht, gell, so wenig. Gell. Also das ist, ich habe mal so eine Abklatschprobe mitgenommen und wollte zu Hause in mein Badezimmer, habe ich einen Abklatsch gemacht und dann habe ich das ausgebrütet und ich bin erschrocken. Das mache ich nie wieder zu Hause. Ja.
Okay.
Also hier haben wir so eine Abklatschplatte und da waren vielleicht 1 oder 2 Punkte drauf. so Nadelstiche, ja. Mhm. Und 16 Quadratzentimeter hat er so eine Platte und das wäre kleiner als 1. Also hätte ich 16 Punkte gezählt, dann ist es 1. So muss man das werten, ja. Und da werden dann nach der Reinigung an verschiedenen Positionen Abklatsche gemacht. Dann werden die ausgebrütet 48 Stunden und dann wird das eingetragen und gezählt. Und das ist lückenlos nachzuvollziehen. Und ja, das Gesundheitsamt, die kommt immer gern zu uns. Die Yvonne, im Fall sie das hört, Grüße an dieser Stelle. Die kommt gern zu uns, weil wir wirklich sehr professionell unterwegs sind.
Ja, Michael, was motiviert dich nach all diesen Jahren Indoor-Bademeister zu sein? Oder gibt es da Momente, wo du sagst, ah, jetzt werde ich lieber im Freibad?
Natürlich.
Mühleholz oder da?
Nein, Mühleholz nicht. Nein. Großer Bünd, ja, von mir aus. Mhm. Am Bodensee gerne. An jedem Fließgewässer. Es ist ein schönes Bad. Also man muss einmal ganz ehrlich sagen, wenn einer zu uns kommt und sagt, es ist nicht fotogen, es ist nicht schön, dann stimmt's nicht. Die Architekten mit dem Dachstuhl und diese Abstufung, das Becken als solches, macht schon was her. Das muss ich schon sagen. Also für ein Gemeinde-, also Provinzbad, sensationell.
Kommst du selber auch zum Schwimmen? Also gönnst du dir dann auch mal
eigenes Handwerk, kleidet Not. Das ist schon so. Ich gehe in anderen Bädern, ja, schwimmen, ja.
Also okay. Bei uns jetzt. Und da provozierst du dann, wie ich dich kenne, die Bademeister, oder?
Nein, ich stelle sie auf die Probe. Ja,
ja, das glaube ich mir. Ja,
natürlich.
Glaube ich sofort. Ja.
Aber das Problem ist ja, dass ich ja nicht unbekannt bin. Man kennt mich wirklich weit über die Grenzen. Das ist so, ja. Auch durch die Wasserrettung schon verursacht. Wenn ich irgendwo auftauche, dann eher so im Hintergrund und irgendwann bemerken sie es und dann merkst du sofort, wie sie anders reagieren, die Bademeister. Aber das ist, ich weiß nicht, das ist so. Jetzt habe ich nicht mehr so lange, ja. Ich gehe irgendwann auch in Pension.
Aber du willst es bis zur Pensionierung machen?
Nö.
Nein, das nicht, okay.
Also ich denke mir schon, dass ich ein bisschen früher gehen wollte. Also das wäre schön. Schauen wir mal, ob sich das rechnerisch ausgeht, ja, mit dem Haus. Mhm. Und dann würde ich das schon, ja, es wird extrem streng jetzt gerade. Das hat nichts mit meinem Alter zu tun, sondern wir kommen komplett weg vom Papier. Wir schreiben nichts mehr auf. Es wird alles digitalisiert. Also ISO 9002 ist nichts dagegen. Wir haben jetzt da mehrere Spezialisten, die uns da helfen, mit verschiedenen Programmen das Ganze zu erfassen. Die ganze Technik, jeder Lichtschalter, jede Pumpe, jede Klappe, jeder Luftschlauch, wird alles dokumentiert jetzt von uns. Das wird jetzt alles aufgenommen.
Das SC2 wird ja auch geheizt mit dem Hallenbad, also die Schule.
Nee, mit der Heizung.
Mit der Heizung.
Ja, wir haben eine Gasheizung, wir haben ein Blockheizkraftwerk, wir haben Solarflächen. Das macht der Hausmeister. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr, sehr komplex. Aber die ganze Wasseraufbereitung, die ganzen Pumpen, Mechaniken, diese Magnetventile, diese UV-Geschichten, die Rückspülbecken, die Filter, Chlorproduktion, Schwefelsäure, die ganzen Pumpen, das machen ja alles wir. Und die Heizung macht eigentlich der Hausmeister. Das ist ja so eine Symbiose. Es funktioniert immer besser. Das hat nämlich auch lange nicht so gut funktioniert. Also vor dem Sascha dennoch. Mit dem Uwe war das ganz toll. Uwe Hob war ja früher der Hausmeister hier. Es hat gut funktioniert. Und dann kamen auch durch den Umbau komplett neue Thematiken dazu. Ja, Entfeuchtungsanlage. Die Entfeuchtungsanlage nimmt uns die Feuchtigkeit aus der Luft. Die wird aber heiß, diese Kompressoren. Und die werden wieder mit einem Bypassstrang vom Badewasser gekühlt. Und somit haben wir so warmes Wasser und müssen eigentlich gar nicht heizen. Ja, also es ist schon, die Technologie hat unheimliche Sprünge gemacht. Wir waren früher schon ein Vorzeigebad technisch. Und jetzt, also kannst du echt weit reisen, um sowas anschauen zu können. Also da machen sie sich echt einen Sport draus, die Techniker und auch das Land Liechtenstein, Schön. Dass das wirklich, wirklich, also besser geht nicht. Mhm. Ja, muss man schon sagen. Auch das Blockheizkraftwerk, was wir drin haben zum Strom erzeugen, die Abgase werden wieder genommen, um Wasser zu erwärmen, bevor man es rausschickt. Oder das Duschwasser wird gesammelt in einem Becken und dann nimmt man 3 bis 7 Grad raus, bevor es in den Kanal geht.
Also das ist so wie das Waldbad Giesingen, wo mit dem Milchhof zusammen dann...
Ganz klar. Genau. Ja, es wäre schade, wenn der Milchhof das heiße Wasser wegschüttet, ja, wenn man damit das angrenzende Freibad, das Waldbad heizen kann.
Genau.
Drum technisch Super. Wirklich sehr fortschrittlich. Ja.
Stichwort Tauchen. Du hast Wasserrettung mehrfach erwähnt. Ich denke, das ist eine Leidenschaft. Du machst das schon sehr, sehr lange.
Ja.
Was fasziniert dich? Oder das ist eigentlich eine Frage, die sich herüblickt, wer schon mal unter Wasser war und diese Welt erlebt hat. Aber was sind so deine Lieblingstauchspots auf der Welt?
Ägypten.
Rotes
Thailand,
Meer also.
Ja, Thailand. Aber das Beste war Südfrankreich. Île de Hyères, ja, das sind bei Port Gros. Das sind so Felsen, das sind vorgelagerte Inseln bei Port Gros.
Das ist also Mittelmeer?
Mittelmeer, ja. Und da haben wir Wracktauchen gemacht. Da wurden im Zweiten Weltkrieg einige Schiffe versenkt, Stukas, High Henkels abgeschossen. Die liegen da unten auf 50, 60 Meter. Dann die Donator, ein Handelsschiff, die liegt, das Heck liegt, glaube ich, auf 30 und der Bug liegt noch so bei 68. So, das waren so, da sind wir ein paar Mal hingefahren ins Mittelmeer tauchen. Und dann sind wir aufs Schiff und auf dem Schiff waren wir eine ganze Woche. Wir sind nur einmal haben einen Hafen angelaufen, weil wir da Party gemacht haben. Und dann sind wir wieder tauchen. 2-3 Mal am Tag. Ja, das ist schon. Also angefangen habe ich mit 16, 17 damals.
Als Jugendlicher?
Ja. Ich durfte mit 11 Jahren im Waldbad eine 10-Liter-Flasche einfach mal so leer tauchen. War schön mit Badehose, Waldbad damals, kalt wie etwas, oder? Und dann hat es mich geschüttelt, aber ich habe gesehen, hey, ich hab noch 100 Bar. Dann habe ich das, die habe ich leer genuckelt.
Du wolltest sie leer.
Die habe ich leer genuckelt, hey, ich konnte kaum mehr laufen, hey, so kalt war mir noch. War ja eine Stunde unter Wasser. Und da wurde ich angefixt, die haben alle draußen gelacht. Meine Brüder und Kurt Böhm und Allgäuer Kurt, und das sind alles so namhafte Jungs. Die Vorreiter von dem, was nachher aus der Wasserrettung wurde, ja, also in Feldkirch. Und ich bin dann dazu, man durfte eigentlich erst mit 13 dazu offiziell, weil man da den Helferschein
macht. Sind die nicht auch beim Tauchclub Vorarlberg dabei?
Nö.
Das nicht, nö, okay.
Das nicht danach. Aber es gibt einige Leute von uns, die beim TCV dabei sind. So ist es. Ja, so,
genau,
weil die ganz andere Reisen machen und man darf nie vergessen, wir sind Einsatztaucher und ein Einsatztaucher hat selten bei uns schöne Tauchgänge, ja, weil man ist doch 1 bis 3 Mal die Woche im Einsatz und das weiß die Bevölkerung nicht, deswegen haben sie auch das Empfinden, dass es ein sicheres Land ist. Das ist es auch nach wie vor. Man weiß
das
auch,
machst du nach wie vor? Einsatztauchen?
Nein, nicht mehr.
Und wie ist das dazu gekommen, also das mit 13, 14 oder 17, ja, 18 dann weiter?
Du machst Step by Step, machst du deine Ausbildung, die du brauchst, zuerst als Rettungsschwimmer, das ist so ein Grundschein, dann ein Leistungsschein, dann gibt es einen Schnorchelschein, dann hast du den ersten Grundtauchscheinkurs gemacht, muss natürlich alles bestehen, ja. Und dann wirst du sukzessive Step für Step eingeführt in die Einsatztaucherei. Das ist nicht so, dass du mit 18 Jahren gleich den ersten Toten suchen gehst, ja. Sondern da wirst du geschaut, wie du physisch, psychisch beieinander bist. Es ist richtig eine harte Ausbildung bei der Wasserrettung. Wir reden hier nicht von einem Sporttaucher. Ja? Das ist ein Einsatztaucher und der hat ganz andere Kriterien zu erfüllen. Ja? Und wenn du das wirklich schaffst und dir das nichts ausmacht, dass du Tote zurückbringst, damit die Angehörigen etwas zu beerdigen haben, dann kann man das machen, eine Zeit lang. Ich habe dann irgendwann immer nach 26 Jahren habe ich dann aufgehört, weil meine Kinder, ich habe 4 Stück, die sind immer größer geworden. Und solange meine Kinder klein waren und die Opfer, die wir gesucht haben, älter waren, war das nie ein Problem für mich. Aber wo denn die Kinder denn langsam die überholt haben und die Opfer auch jünger wurden und so, ne? Das gab's ja auch, leider.
Ja.
Dann habe ich das nicht mehr so verkraftet. Ja, und das ist schon so, gell? Je älter man wird, umso näher hat man am Wasser gebaut. Als Jugendlicher stehst du da drüber und sagst, ey, ich reiße die Welt an mich und.
Absolut, ja.
Aber je älter du wirst und dann 2005 das Hochwasser, die Riesenkatastrophe bei uns. Also das war eine ganz einschneidende Geschichte. 5 vor 12 in der Nacht lief der Pager. Ich wohnte zur damaligen Zeit in Mauren. Ich war Abteilungsleiter von Frachtstands, ja. Und ich bin darüber geschossen nach Feldkirch rein und beim Gericht hat die Feuerwehr schon die Geländer abgeschnitten in der Nacht, 10 nach 12, weil die Ill drüber über die Brücke floss. Und der Feuerwehrmann hat gesagt, nein, du bleibst stehen, du darfst nicht drüber, und sage ich, Wasserrettung, ich fahre jetzt, gell, du musst mir nachschießen, ich fahre jetzt. Ja. Und ich war das letzte Auto, was drüber kam, denn bei der Autobahnauffahrt nur noch Fontänen, da musste ich ganz langsam durchfahren. Und dann waren wir im Einsatzfahrzeug, mussten wir in den Bregenzer Wald, weil Reute unter Wasser stand. Und da kamen wir rein in den Bregenzer Wald und wir haben die Ortschaft nicht mehr gekannt. Ja. Und da standen nur noch die letzten drei Dachziegel waren über Wasser. Von Häusern, die 12 Meter hoch waren oder 14 Meter. Und dann habe ich gesagt, hey, wo sind wir? Und es hat so geregnet, da kamen Bäume auf uns zu. Und wir sind mit dem Raft, haben wir rübergerudert nach Reute. Und dann haben wir von unserem Wildwasser-Experten, der uns das Wildwasser gelehrt hat, vom Arno Schaller, der ist übrigens auch Bürgermeister in Reute. Und wir wussten, der ist in den Ferien. Da haben wir nur noch das obere Fenster gesehen. Und dann haben wir Leute abbergen müssen und dann ist das ganze Handynetz zusammengebrochen und alles. Und dann kam eine ganz blöde 2 Tage, weil 2 Tage lang war nichts mehr. Das funktionierte nichts mehr. Da ist genau das eingetreten, was man nie glaubte, dass das Handynetz komplett ausgefallen. Und meine Frau wusste nicht, 2 Tage lang mit 3 Kindern zu Hause, damals 3 Kinder, was los ist mit mir. Und dann stand ich in Nenzing. Ja, und dann hatte ich so ein ganz spezielles altes Funkhandy in der Hand, ja, und das über die Feuerwehr lief und habe gesagt, ach so, hey, ich muss jetzt telefonieren, gell, weil die weiß nicht, was los ist, ich bin jetzt 2 Tage weg. Und dann bin ich neben der Feuerwehr auf diese Brücke gestanden und habe telefoniert mit der Frau und gesagt, hey, ach so, mir geht's gut, alles passt. Und dann drehe ich mich um und dann sehe ich, wie bei der Meng eine Insel, und da stand eine Tanne oben, hat das Hochwasser, die Insel muss irgendwo losgespült haben, die kam runter. Und die hat gewippt, wie so ein Taktgeber, ne? Wenn er so wippt.
Ja.
Oder? Und ich drehe mich in dem Augenblick um, wo er gerade so zu mir herkippt, die Tanne. Und da bin ich echt auf die Seite gesprungen, weil die Tanne hat volles Geländer durchbohrt und die Stahlseile und es ist alles zersplittert. Also es war ganz knapp. War ganz knapp, ja. Und da haben wir ganz viele erschütternde Situationen erlebt, aber auch enorm prägende. Dass wir in Childry zum Beispiel eine Frau aus dem 2. Stock ins Raft reinholten, mit dem Nachthemd an, mit Gummistiefel. Es hat geregnet ohne Ende, ohne Ablass. Und sie hatte Säugling in der Hand. Und wir haben uns an der Fensterbank festgekrallt, weil 4 Meter nach dem Haus Richtung Ill zu, da schwamm die Ill vorbei, also so hoch, ja. Und wenn man das mal heute anschauen will, die Holzbrücke, die untere Teil der Holzbrücke, da fehlte das Holz, so hoch war die Ill beim Schildriert. Und dann sind wir wieder zurück und ja, das waren brutale Erlebnisse.
Ja, keine Frage.
Wo ich sagen muss, immer wieder, aber auch schöne Sachen. Deswegen macht man es ja. Mhm. Das ist ja so. Und auch diese
sehr vielen, sinnstiften, also ist natürlich, schön, oder?
Diese vielen, also in meiner Laufbahn waren es etwa 3.800 Kinder, wo ich Schwimmen beibrachte, ja. Weil die Wasserrettung ja ganz viele Schwimmkurse gemacht hat.
Sehr
Erwachsenen-Schwimmkurse sind es mehrere hundert gewesen. Also das verbindet ja alles.
Mhm.
Und jetzt muss ich ganz kurz ausholen. Ich habe ja wirklich, wenn man sich jetzt das anhört, denkt man sich, ja, was jetzt, als Bademeister hast du Zeit, ja. Also wir arbeiten ja 1970 bis 2.100 Stunden pro Jahr als Bademeister. Das ist eine 100% Anstellung. Bei der Wasserrettung hatte ich 1600 bis 1700 Stunden nebenher noch. Und das war immer Ehrenamt. Das vergessen die Leute. Also da verdienst du gar nichts.
Gar nichts, ja.
So. Und meine Frau wusste, dass ich das machen will, weil das habe ich auch gemacht, bevor ich sie kannte. Ja.
Mhm. Sie kennt dich nur so.
Hat sie geduldet. Ja, genau. Ja. Sie hat sie geduldet, weil ich konnte ja durch meinen Schichtdienst hier auch ganz viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Aber halt nicht oft am Wochenende oder so, weil da war ich entweder am Arbeiten oder hatte Schulung mit dem Hubschrauber oder Tauchausbildung oder Wildwasser und. So. Und irgendwann habe ich die Fotoalben angeschaut und dann habe ich gesagt, boah, wo war ich da? Ja, da warst du am Arbeiten. Sag ich, okay. Wieso bin ich da auf deinen Fotos nicht drauf? Und dann hat sie gesagt, ja, weil du bei der Wasserrettung warst. Und dann habe ich das durchgeschaut und habe gedacht, scheiße, ich bin nicht viel drauf. Und dann habe ich gesagt, das mache ich mal gut wieder. Das mache ich gut. Irgendwann im Leben mache ich das gut. Und jetzt kommt genau das Universum. Das
kommen die Enkel, oder wie?
Nein. Das Universum vergisst ja nicht, wenn du sowas rauslässt. Ja? Man sagt immer Zufall. Ja? Ich glaub, das Universum ist wie ein Schwamm, das nimmt auf und das gibt's dann wieder, wenn du brauchst. Gell?
Ja.
Und dann habe ich, wo der Zweitälteste, der David, war 12 und da haben wir einen Film angeschaut, The Way mit Martin Sheen. Und da geht's um den Jakobsweg. Und der Film ist sehr berührend, bewegend, aber wunderschön. Der ist also jedem zum Empfehlen, gell? Also Mein Weg heißt der Film. Und der hat natürlich geweint und hat gesagt, Papa, machen wir das auch. Sag ich, was? Machen wir das auch? Sag ich, was? Ja, der Jakobsweg. Sag ich, nein. Hey, David, ich habe nur 5 Wochen Urlaub, ja.
Wie alt war er da?
12.
12.
Ich kann das mit dir abfahren, ja. Ich weiß gar nicht, wo der läuft. Keine Ahnung. Und da habe ich echt einmal recherchiert, gell, weil es war immer Anliegen. Und da habe ich recherchiert und habe gemerkt, dass der hinter meinem Haus in Zateins ist der Römerweg, das ist der Jakobsweg. Der
genau, richtig. Oder?
So. Und da habe ich recherchiert und dann habe ich das angeschaut, Santiago de Compostela und hin und her und der Film. Ich habe es ja gewusst vom Film her. Und nach 2 Wochen sagt der Papa, und hast du schon nachgeschaut? Und sage ich, was denn? Ja, wegen dem Urlaub. Und sage ich, ach, ich habe nur 5 Wochen, oder? Und dann sagt er, bitte schau doch mal nach. Und sage ich, warum? Ja, weil ich das machen will mit dir. Und sage ich, warum? Und sagt er, weil er das nie im Leben vergessen würde. So, das hat
also
bei mir...
Ja,
so war es geplant. Das hat bei mir natürlich einen Schalter umgelegt. So, dann bin ich im Hallenbad, gehe in den Computer, schau nach, wie viele Urlaubstage ich habe. Und da stimmt was nicht, oder? Weil da waren 13 Wochen drin. Und dann habe ich beim Amt für Personal angerufen und habe gesagt, hey Irene, da stimmt was nicht bei mir da. Ich habe da 13 Wochen. Mein Gott, dich hätte ich schon vor Monaten anrufen sollen. Sage ich, warum denn? Sagt sie, ja, weil wegen der Sanierung da vom Hallenbad sind so viele Überstunden angefallen, du musst die verbrauchen im Jahr 2015, weil sonst verfallen sie dir. Und das war genau ein Jahr davor. So, dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Claudia, ich habe ein Problem. Und sagt sie, was denn? Und sage ich, ja, ich habe 12,5 Wochen Urlaub. Und ich habe nicht Urlaub gesagt. Ich habe nur Uhr und hast gesagt, und du gehst. So, dann bin ich da gestanden und habe Schiss gekriegt, weil ich mit einem pubertierenden 13-Jährigen, also 12-Jährigen, der dann 13 ist,
gehen
soll, da habe ich echt Schiss gehabt. Also, normalerweise hat die Frau die größte Geschichte gemacht und ich habe da nur unterstützt und gestützt und unterstützt. Und jetzt soll ich da alleine das gehen und ich habe gewusst, 5 Wochen geht das locker. Und dann habe ich den Ältesten gefragt, der war damals dann 14, habe ich gesagt, hey Elias, gehst du mit? Habe ich gesagt, ich brauche einen Erwachsenen. Der war, man liest so Geschichten, Spanien und Vaché und alles Bullshit, ja, was man da liest. Das ist ein Land wie bei uns da. Da musst du überhaupt keine Sorgen machen. Jetzt habe ich den aber eingeladen und gesagt, es wäre doch toll, wenn wir drei das machen würden, oder? Ja, das haben wir dann gemacht. Dann sind wir 2015, sind wir den Camino gelaufen. Von Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich bis Santiago de Compostela, 860 Kilometer. Wir haben aber erst ab der Hälfte, wo wir wirklich die Hälfte passiert haben, es waren die 420, 430 Kilometer, haben wir gewusst, wir schaffen es. Dann haben wir das gemacht. Das war dann so geil und so bewegend und so zusammenschweißend, Höhen und Tiefen enorm. Wirklich, aber 6 Wochen zusammen da auf dem Weg, jeden Tag. Ist einfach lässig gesehen. Dann sind wir
ein. Kann auch niemand mehr wegnehmen, oder?
Absolut nicht. Absolut
nicht. Die Söhne sind jetzt ja erwachsen.
Ja, natürlich.
Also die Söhne sind jetzt ja erwachsen.
Ja, der Älteste hat selber schon 2 Kinder, ja.
Also bist du schon Großvater, Opa?
Ja, Opa.
Ja?
Genau, Opa Mimo. Ja, wir sind dann ein Jahr später, hat sich der David, der hat es so vermisst, den Camino. Der hat gesagt, der Spirit, die Leute, der Weg, das Essen, ob wir nicht noch einmal können.
Wirklich?
Dann sage ich, hey, du jammerst mich jetzt voll, du willst nicht mit dem Hund gehen, laufen, aber der Jakob sagt, ja, schau, das ist voll cool gewesen und so. Dann sind wir gleich ins Reisebüro, direkt nachdem wir mit dem Hund zu Hause waren, geduscht, ins Reisebüro und haben gerade vor Porto, der portugiesische Camino, haben wir die Flüge gebucht und dann haben wir 2016 haben wir den Camino Portugies gemacht. Und
auch wieder zu dritt?
Nein, nur der David und ich. Und ja, dann sind wir aber noch von Santiago de Compostela sind wir raus auf Finisterre.
Das
Ende der Welt, die 0,00 Kilometer. Und dann sind wir wieder nach Hause. 2020 wollte ich mit der Frau, mit der Tochter und mit dem jüngsten Sohn das machen, weil das waren dann 4 Jahre später dann, weil das ist einfach etwas Spezielles. Du veränderst dich wirklich. Also es ist schon so. Gell? Also,
das macht was mit dir.
Das macht enorm was mit dir. Also man darf nicht meinen, man sagt immer, der Mann sollte mit der Frau nicht gehen, weil jeder hat eine unterschiedliche Schrittgeschwindigkeit oder ein unterschiedliches Tempo. Ja, ist doch egal, da trifft man sich in 3 Tagen wieder. Ist der Camino. Ja, aber es ist eine größere Gefahr, wenn ein Partner zu Hause bleibt. Weil ich habe mich verändert gehabt und habe es nicht gespürt. Und
positiv verändert, oder?
Anders.
Anders.
Anders. Mit dem konnte sie gar nicht umgehen. Und dann hatte sie 3 Monate, nachdem ich vom Camino wieder zurück war, hatte sie eine Flasche Wein aufgemacht und hat gesagt, so, hat mich gepackt am Schlawittl, gesagt, wir reden jetzt. Sag ich, was ist los? Ich habe nichts zum Reden. Was ist los, oder? Verstehe. Für mich war ja die Welt in Ordnung.
Ja.
Und dann haben wir 2 Weinflaschen lang geredet. Und dann habe ich verstanden, um was es ging. Und dann beim Camino Portugies wusste ich, auf was es drauf ankommt. Und wir mussten nicht mehr miteinander. Also es hat funktioniert.
Spannend.
Also es ist, ich muss das schon sagen, man muss da echt ganz bewusst sein. Und wenn du unbewusst bist, was ich damals war, kann echt etwas in die Brüche gehen. Ja,
mhm.
Ja, mittlerweile kennen wir uns jetzt 39 Jahre, sind 30 Jahre zusammen, ja. Über 30, haben 4 Kinder und es funktioniert. Es ist wirklich top.
Schön.
Und 2020 bin ich mit dem Jüngsten gegangen, der wollte das auch erleben. Das war aber genau in der Corona-Zeit.
Ja, genau. Das war anders, oder?
Das war nicht okay. Wir hatten 8 Tage nach Beginn abgebrochen, weil er hat gesagt, Papa, wie lange gibt es diesen Weg? Und sage ich, seit dem Mittelalter. Dann sagt er, meinst du, gibt es den in 5 Jahren auch noch? Dann sage ich, ja sicher, sicher, warum? Warum fragst du uns jetzt aber Corona vielleicht? Weil wir hätten mit Masken laufen müssen in Spanien. Das war pervers.
Ja. Draußen, oder?
Draußen in der Natur, ja. Und die Polizei kam zu mir, die gab das Zivil und hat gesagt, 100 Euro Strafe und so. Und sage ich, Moment mal, der joggt ohne Maske, der fährt Fahrrad ohne Maske und ich habe einen Rucksack ohne Maske. Und dann sagt es sei ihm egal, so auf Englisch. Und dann habe ich gesagt, mir auch. Und ich sage, greif mich an, du lernst mich kennen. Gell? Und das hat er schon gewusst. Das ist ja ein Grenzbereich, war das. Gell? Und da habe ich gesagt, also das gefällt mir nicht. Und du musstest ein Zehnerzimmer, bin ich mit meinem Sohn rein und musste dieses Zehnerzimmer bezahlen für 10 Leute. Also es, und mir hätte das Geld hätte mir nicht gereicht bis zur Hälfte. Und ich war ja gerade froh, hat er abgebrochen. Und jetzt ist der Simon ist jetzt 18 geworden, hat die HTL in Kramsach abgeschlossen und hat letztes Jahr gefragt, sagt sie, Papa, machen wir den Camino fertig? Und sag ich,
hat
komm,
das nicht
komm,
vergessen.
Na, hab ich gesagt, komm, wir fahren, oder?
Ja.
Also ich bin ja nicht mehr der Jüngste, wir fahren jetzt, oder? Und dann sagt er so, nein, wir laufen das, oder? Und sag ich, aber jetzt kann ich nicht, weil die Chefin ist gerade in Australien, das ist ihr Jahr, oder? Und ich kann erst nächstes Jahr, weil dann habe ich 35 Jahre voll und dann bekomme ich ja nochmal einen zusätzlichen Urlaubsrutsch. Zugesteckt, ja, vom Land. Und jetzt hat er die HTL abgeschlossen mit sehr gutem Erfolg und er freut sich riesig und am 12. Juli sind wir weg.
Wow, ne? Sehr schön. Das war jetzt ein wichtiger Schwenk, dass du das erzählst.
Ja, also das war eigentlich prägend. Die Wasserrettung war prägend, aber ich durfte meinen Kindern mit dieser, wie sagt man, Fügung was zurückgeben. Mhm. Das ist gelungen. Also absolut.
Das hat die Papa-Kind-Beziehung natürlich unglaublich intensiviert.
Wir haben da natürlich ein Spiel gemacht beim ersten Camino, dass jeder durfte einmal das Buch, musste er lesen, ja, den Führer, diesen Fremdenführer, diesen Pilgerführer. Dann musste derjenige, der das Buch in der Hand hielt an diesem Tag, die Alberge suchen. Er hat bestimmt, wo wir essen. Und er musste auch bezahlen. Ja?
Verantwortung.
Mit 13, ja? Enorm. Weil da musste er Englisch reden. Das haben sie sowieso besser gekonnt als ich. Ne?
Mhm.
Sie mussten aber rein, die Herr Alberge suchen, sagen 3 Betten, bezahlen, stempeln, Essen suchen. Der hat die Federführung gehabt. Ja? Und jeden Tag hat es ein anderer gemacht für uns. Ja? So musste jeder diese Verantwortung übernehmen. Und dann kam dazu, derjenige, der das Buch hatte, musste irgendetwas aus seinem Leben erzählen, das keiner weiß. Und das bleibt auf dem Camino. Und ich habe mir gedacht, damit es nicht so langweilig wird, mache ich das. Ich hätte es besser nicht gemacht. Du lachst jetzt, ja. Ich hätte es besser nicht gemacht, weil ich musste echt tief in meine verborgene Kiste greifen.
Also lässt man dann von den eigenen Kindern die Hose runter, ja?
Ja, nicht nur das. Also die haben echt Stückle angestellt, gell? Die darf ich keinem erzählen. Also nichts Schlimmes, gell? Aber schon Lausburgerstreiche ohne Ende. Das bleibt auf dem Camino. Und das war das, was uns zusammengeschweißt hat. Dieses Vertrauen. Ich habe zuerst gedacht, die schneiden auf. Was so? Das muss, das, die haben überhaupt nicht aufgeschnitten. Das war ehrlich. Und dann habe ich echt überlegen müssen, boah, hey, was habe ich schon verbockt oder gemacht oder was war echt nicht in Ordnung oder irgendetwas, was keiner weiß, was ich keinem erzählt habe. Und dann musste ich das auch erzählen. Das haben wir bis zum Schluss gemacht. Und das war
jeden Tag quasi.
Ja, du musst dir vorstellen, ja, so bei 32 Lauftagen, oder?
Ja, kommt schon was zusammen.
Sind das schon 10 Geschichten, was ich präsentieren musste, oder?
Ja, genau.
Und das ist schon wir lachen heute noch drüber, gell, wir drei. Und die anderen wissen natürlich nicht, von was wir reden.
Und der Insider.
Schwere Insider. Ja. Da kannst du eigenes Buch schreiben, hey, ohne Blödsinn.
Das ist. Tu das, das wär spannend, ja, ja. Deine Jakobswegs-Erfahrungen.
Ja, jetzt bin ich der dritte Jakobsweg jetzt. Also, ich glaube, noch ist mir das irgendwie ein Dorn im Auge, aber sobald wir im Flugzeug sitzen oder starten, dann ja. Dann
der ist Weg ist das Ziel, oder?
Ja, das ist eine Reise mit den Kindern eigentlich, oder?
Eine Reise zu dir selbst.
Und ich habe immer gesagt, hey, hätte ich mit meinem Papa sowas laufen müssen, ich hätte Brechreiz gekriegt, ehrlich, ohne Scheiß.
Aber die wollen das, oder?
Die wollen das, oder? Krass. Ich komme gar nicht raus aus der Geschichte. Aha. Und das ist schon geil. Und
voll.
Du liebst es? Oder du hast es. Es gibt nur diese zwei, wie die Sahara. Wenn du die kennenlernst, entweder du liebst es oder du hast es.
Ein schöner Schlusssatz. Lieber Mimo, herzlichen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch. War sehr, sehr spannend. Weiterhin viel Freude beim Beruf und alles Gute.
Vielen Dank.
Das war eine Folge von der Podcaster Bandy Tech. Das war eine Folge von der Podcaster Bandy Tech.